bist auch seit um 5 Uhr heute Morgen am Start quasi.
Ja, natürlich. Man muss jede Session verfolgen und man muss auch sagen, es ist einiges passiert auch schon gleich in der Früh in der ersten Session.
Ja, das ist richtig. Wir kommen auch drauf. Ich bin heute mit einer Push-Benachrichtigung aufgewacht im Bereich Mick Schumacher, über die ich mich nicht so gefreut habe. Auch darüber sprechen wir natürlich gleich. Vielleicht erstmal der Blick ganz grob aufs Rennwochenende, Florian. WM-Wertung sieht folgendermaßen aus. Max Verstappen könnte Weltmeister werden am Wochenende und das Ganze sogar ein bisschen einfacher als letzte Woche in Singapur. Was muss denn dafür alles zusammenkommen?
Ja, also an sich hat er es in der eigenen Hand. Wenn er am Sonntag das Rennen gewinnt und auch die schnellste Rennrunde fährt, dann ist Max Verstappen mit hundertprozentiger Sicherheit Weltmeister 2022. Wenn er nur gewinnt, dann darf Leclerc nicht Zweiter werden. Und bei den hinteren Positionen geht es dann so ungefähr gestaffelt weiter. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, denn das wird wahrscheinlich die Zuschauer dann auch ein bisschen langweilen. Aber an sich hat er das selber in der Hand, jetzt Weltmeister zu werden. Das war ja beim letzten Rennwochenende noch nicht so der Fall. Aber es muss auch alles zusammenpassen. Und ansonsten braucht er ein bisschen Unterstützung von Ferrari, dass die vielleicht nicht Großpunkte absahnen.
Jetzt ist es ja so, Max Verstappen, dieser eine Sonderpunkt, den es dann gibt für die schnellste Rennrunde, ist das dann, ne? Weil das ist dann dieser eine Punkt, der dann quasi reichen würde, wenn er das Rennen noch gewinnt.
Ja, genau. Dann hätte er genau diese 8 Punkte noch Vorsprung mehr rausgeholt. Dann wäre er bei 112 Punkten Vorsprung. Und das ist exakt die Summe, die es noch zu vergeben gibt. Damit wäre er uneinholbar Erster.
Und jetzt ist es gerade am Sonntag auch so ein Rennen, wo ein Max Verstappen, irgendwie hat man so im Vorfeld vor dem Singapur Grand Prix gehört, irgendwie auch lieber Weltmeister werden würde. Weil so richtig Lust, in Anführungszeichen, hätte der gar nicht gehabt letztes Wochenende dann in Singapur. Woran liegt denn das? Also warum ist für ihn gerade auch Japan so ein besonderes Rennen im Red Bull?
Ja, man muss das sagen, im Red Bull, Honda im Prinzip wäre das. Also im Honda-motorisierten Red Bull. Und Honda ist ja offiziell, werden sich viele vielleicht erinnern, letztes Jahr aus der Formel 1 ausgestiegen. Aber sie beliefern immer noch Red Bull mit Motoren, auch wenn sie nicht mehr so in der Formel 1 vertreten sind. Jetzt wieder ein bisschen mehr, muss man sagen. Sie sind auch wieder mit ihrem vollen Schriftzug auf dem Red Bull vertreten. Und die Beziehung zwischen Honda und Red Bull, also vor allem zwischen der Motorenabteilung in Sakura und Red Bull, die ist ja immer noch sehr gut. Die werden auch noch über Jahre Red Bull mit Motoren beliefern, bis Red Bull selber ihr Powertrain-Programm für die nächste Motorgeneration aufgebaut hat. Und deshalb wäre das schon was ganz Besonderes. So im Prinzip als Dank an die Japaner bei Honda, bei ihrem Heimrennen den WM-Titel klar zu machen. Denn man muss sagen, auch wenn offiziell ja Honda nicht mehr in der Formel 1 ist, im Prinzip ist das immer noch exakt dieselbe Formation wie letztes Jahr, also immer noch Honda-Motoren. Und Verstappen war der Meinung, dass das ein sehr gutes Zeichen wäre auch.
Ja, und dazu fährt Max Verstappen auch gerne auf dieser Strecke in Japan. Das gibt einen anderen Fahrer, der ebenfalls auch deutschsprachig ist. Der sieht das ganz genauso. Das ist Sebastian Vettel. Warum mag Sebastian Vettel dieses Rennen in Japan so?
Ja, Sebastian Vettel hat ja immer schon gesagt, eigentlich seit Jahren, seit ich denken kann, hat er immer schon gesagt, Suzuka, das ist seine Lieblingsstrecke. Es ist auch bei den meisten Fahrern eine unglaublich beliebte Strecke. Es sind sehr viele schnelle Kurven dabei. Diese S's im ersten Sektor zum Beispiel sind unglaublich beliebt bei den Fahrern und die Strecke an sich, auch in den restlichen Sektoren, hat sehr viel Fluss drin, hat auch die eine oder andere Überholstelle und ist sehr anspruchsvoll, also eine richtige Fahrerstrecke. Und Sebastian Vettel hat die immer schon unglaublich gern gemocht, ist auch 4 Siege dort gefeiert, also ist eine seiner erfolgreichsten Strecken in der Formel 1. Und man hat es ihn an dem Wochenende schon ein bisschen angemerkt, dass ihn das ein bisschen zu schaffen macht, zu denken, dass das jetzt echt sein letztes Rennen auf dieser seiner Lieblingsstrecke ist. Denn in den vergangenen Monaten hatte man diesen Eindruck, nicht unbedingt so an den Rennwochenenden, dass er so wehmütig wäre. An diesem Rennwochenende ist das aber auf jeden Fall der Fall.
Ja, es gab ja auch Äußerungen von dem Sebastian Vettel, die mich ein bisschen erstaunt haben. Lass uns über die sprechen. Er hat ja gesagt, auf der Pressekonferenz davor unter anderem auch und auch in mehreren Videos, die viral gegangen sind, hat man ihn das sagen hören, dass er so ein Comeback ja gar nicht ausschließt. So, und ich war so, hört. Mich überrascht das extrem, weil diese ganze Kritik am Formel-1-Zirkus ja auch schon ziemlich deutlich war, auch in diesen Instagram-Statement-Videos, die er gepostet hat zu seinem Rücktritt nach der Saison 2022. Und jetzt plötzlich sowas, wie ist denn das einzuschätzen?
Ja, also ich denke, dass vor allem, was wir in der PK gesehen haben, war in erster Linie so ein kleiner Witz. Denn so ein Scherz, den er sich halt erlaubt hat, ich glaube nicht, dass da so viel ernst gemeint ist dahinter. Vor allem, weil heutzutage ist es auch nicht unbedingt üblich oder kommt eigentlich nicht vor, wenn nicht irgendwelche besonderen Umstände sind, dass ein Fahrer jetzt echt geplant nur für ein Rennen mal einen Grand Prix fährt. Das kommt eigentlich nicht vor. Also so ein Comeback für ein Rennen ist nicht vorstellbar. Ich gehe davon aus, dass er das per Witz gemeint hat und da nicht so viel mehr Planung dahinter steckt. Denn die Abrechnung mit der Formel 1 war ja schon ziemlich deutlich, muss man sagen.
Ja, deswegen hat mich das eben auch verwundert. Das ist ja dann gut, dass wir dich hier da ein bisschen mit dir als unserem Motorsport-Experten auch Licht ins Dunkle reinbringen konnten. Beziehungsweise hast du vielleicht die ein oder andere deutsche Hoffnung gerade ein bisschen zerstört, Florian. Aber auch das sehe ich dir nach. Du bist schon eine Weile wach. Jetzt ist es ja auch so. Jetzt ist es ja auch so, dass wir waren bei der Strecke in Suzuka und Vettel hat ja auch gesagt, wir haben drüber gesprochen, dass die Strecke eine Fahrerstrecke ist. Verstappen mag die, Vettel haben wir gerade thematisiert, dass er diese Strecke auch liebt. Ich habe noch eine Aussage von Vettel im Ohr, wo er sagt, das ist eben eine fahrerfreundliche Strecke, weil es so eine alte Strecke ist, die nicht so nach dieser neuen Streckenidee konzipiert ist. Kannst du mir das mal erklären und unseren Hörerinnen und Hörern, was er damit genau meint? Also wo ist denn der Unterschied von diesen früheren Formel 1 Strecken im Vergleich zu den neuen, die es heute gibt?
Ja, die Oldschool-Strecken, mal abgesehen davon, dass sie natürlich viel mehr Tradition haben und so bei vielen Rennfahrern schon gleich mal viele Erinnerungen mitbringen, kommt natürlich dazu, sie haben andere Auslaufzonen. In Japan zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, sind wirklich kaum Asphalt-Auslaufzonen. In einigen Kurven inzwischen leider schon, muss man sagen, in anderen halt nicht. Aber auf den neuen Strecken ist das ja eher die Norm, dass Asphalt-Auslaufzonen konstruiert werden. In Suzuka sind noch sehr viele Kiesbetten, das heißt, man wird für jeden Fehler bestraft, wenn man von der Strecke geht. Und auf der anderen Seite haben auch viele der neueren Strecken der Formel 1 so eine gewisse Charakteristik, die ähnlich ist, also dass man lange Geraden hat teilweise, dass man Überholmöglichkeiten schafft. Und Suzuka ist eben so eine Strecke, eben dadurch, dass sie schon sehr lange in Betrieb ist und so wie das bei älteren Strecken auch oft der Fall ist, dass sie eben so über die Zeit gewachsen ist und nicht irgendwie konzipiert wurde mit dem ersten Gedanken mal, um für die heutige Regelgeneration gutes Racing zu schaffen, sondern einfach damals so in die Natur gebaut wurde, wie es halt dann war. Man muss jetzt damit leben natürlich, dass die Strecke nicht sonderlich überholfreundlich ist, aber dafür ist sie einfach von der Charakteristik her sowas ganz anderes. Das hat man auch in der Vergangenheit bei anderen Strecken gesehen. Mugello zum Beispiel, was ja auch einmal in der Formel 1 war, ist eine Strecke, die heutzutage wahrscheinlich kein Formel 1-Architekt so bauen würde, weil so viele schnelle Kurven sind, weil Überholen wahrscheinlich so schwer war. War es jetzt nicht, wie man herausgefunden hat vor ein paar Jahren. Aber weil er halt das einfach nicht mehr so dieser Zeitgeist ist, die Strecken so zu bauen. Und vor allem, dass dann eben auch die echten Kiesbetten noch existieren und nicht diese Asphaltauslaufzonen, das macht dann noch schon einen großen Unterschied und das gefällt auch den meisten Fahrern.
Ja, und so konnten die meisten Fahrer eben sich heute auch dran gewöhnen an so eine Oldschool-Strecke. Die ersten beiden freien Trainings sind rum und jetzt, Flo, jetzt kommen wir zu dieser Push-Benachrichtigung, die mich heute geweckt hat am heutigen Morgen. Mick Schumacher, und ich habe sehr gehofft, ich lese irgendwas im Kontext von, ja, hat ein topfreies Training gehabt und hat sich vorne reinschieben können in die Top 6, 7, 8. Und dann lese ich weiter und stelle fest, Mick Schumacher ist der einzige Fahrer, der rausgeflogen ist und eigentlich nach dem freien Training, nach dem ersten freien Training sozusagen direkt einen Unfall hatte und die Karre, man kann es nicht anders sagen, zerlegt hat. Macht das für Schumi Junior das Ganze jetzt noch schwieriger, um einen neuen Vertrag zu fahren, oder muss man das losgelöst betrachten voneinander?
Also, ja, Teamchef Günther Steiner hat das auch schon vorhin thematisiert. Er meinte, ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein großer, entscheidender Faktor. Aber natürlich wird er das jetzt nicht so offen kundtun. Fakt ist natürlich, in der Vergangenheit hatte Schumacher in der Saison vor allem schon Probleme, dass er sehr häufig für Unfälle gesorgt hat. In den letzten Monaten wurde das besser. Dafür wurde er auch vor ein paar Tagen noch gelobt. Also nicht vor ein paar Tagen, gestern noch gelobt von Günther Steiner. Und genau heute dann diesen Unfall einzubauen, ist schon ein sehr unglückliches Timing. Vor allem, weil ja immer noch nicht klar ist, ob er einen neuen Vertrag bekommt. Und bei Haas scheinen auch andere Optionen in Erwägung gezogen werden. Also es hilft auf keinen Fall so ein Unfall. Vor allem auch, dass er unter sehr peinlichen Umständen auch zustande kam, denn nach dem Training, da geht es um nichts mehr, da machen die Fahrer in der Regel nur noch ihre Trainingsstarts, den hat er gemacht und dann rollen sie oder fahren halt relativ langsam zurück an die Box und genau da ist ihm eben dieser Fehler unterlaufen. Er ist auf einer sehr feuchten Stelle, wo ein bisschen Aquaplaning war, ausgerutscht und dann in die Wand eingeschlagen. Sehr bitter und vom Timing her unglaublich ungünstig für Schumacher. Wie groß da jetzt der Einfluss bei Haas ist, na, da kann ich genauso zweifeln wie die ganzen Zuschauer vor den Radioempfängern, denn da können wir leider nicht in die Köpfe reinschauen.
Jetzt ist es ja so, es gibt Namen, die kursieren. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie auch keinen Grund gäbe, aus Schumis Sicht irgendwie beunruhigt zu sein. Denn es gibt auch einen anderen Deutschen beispielsweise, der gehandelt wird bei Haas. Der Name ist durchgedrungen. Der wurde auch vom Teamchef von Haas, von Günther Steiner, auch schon bestätigt mit Nico Hülkenberg. Was für Option hat denn Mick Schumacher überhaupt noch? Also in welche Richtung könnte es jetzt bei ihm überall gehen?
Also ja, die Optionen sind relativ wenige. Wenn er nicht bei Haas unterkommt, ist das Einzige, was noch irgendwie denkbar wäre, ein Cockpit bei Williams. Denn bei Alpine, da scheint alles geregelt zu sein. Da wird aller Voraussicht nach Gasly das zweite Cockpit übernehmen. Und bei Alpha Tauri war er sowieso schon nie wirklich im Gespräch. Und dort wird auch ein anderer Name, nämlich Nyck de Vries, ganz groß gehandelt. Das wird wahrscheinlich an ihn gehen. Deshalb bleibt echt nur noch Williams übrig, das zweite Cockpit, das eben Nicolas Latifi am Ende der Saison freigibt. Und auch dort gibt es andere Namen, die kursieren, aber dort ist genauso wie bei Haas die Situation, man weiß noch nichts Konkretes und da muss man erstmal abwarten, was da rauskommt.
Jetzt lass uns ausnahmsweise, ich sag's in ganz großen Gänsefüßchen, mal ein bisschen schwarz malen. Und wir sagen, okay, Schumi fliegt, bekommt das Cockpit nicht bei Haas. Hülkenberg ersetzt ihn auch nicht und Vettel spielt selbst in den heißesten Ersatzfahrerträumen der Teamchefs wahrscheinlich keine Rolle. Kurz gesagt, es gibt keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 nächstes Jahr. Was würde denn das bedeuten für uns als Motorsportstandort Deutschland?
Ja, das wäre sehr bitter für Deutschland, denn vor ein paar Jahren hat man den Grand Prix verloren, den Deutschland Grand Prix, der zum letzten Mal 2018 ausgefahren wurde. Dann auch noch den letzten Fahrer zu verlieren, das wäre unglaublich schade, vor allem mit der ganzen Historie, die Deutschland auch hat im Motorsport. Und man war jetzt über Jahrzehnte eigentlich immer in der Weltspitze vertreten. Ich glaube, dass zum letzten Mal kein deutscher Fahrer gestartet ist, das war... Ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf, Anfang der 90er Jahre vielleicht mal. Aber da würde schon ein großer Teil Geschichte verloren gehen. Und vor allem ist das Problem auch an der ganzen Sache, dass kein wirklicher deutscher Fahrer nachkommt, der irgendwie die Fußstapfen füllen könnte oder der überhaupt im Moment den Anschein macht, in die Formel 1 zu kommen. Das sind nur sehr wenige in den Nachwuchsserien aktiv und auch die haben noch nicht die Leistungen gebracht, die man von einem zukünftigen Formel-1-Fahrer erwarten würde. Also es sieht dann schon sehr traurig aus.
Das ist zum Glück noch alles Glaskugel, noch haben wir die Hoffnung aus schwarz-rot-goldener Sicht. Lass uns mal auf die Fakten gucken, die beiden freien Trainings von heute Morgen, die sind durch. Die Reifen sahen für mich als Laie aus wie die von einem Jeep Wrangler. Also wie aussagekräftig sind denn überhaupt diese Ergebnisse heute, die wir gesehen haben mit dieser krass nassen Strecke mit dem Aquaplaning in Japan?
Ja, eigentlich, man muss fairerweise sagen, so gut wie gar nicht. Die Ergebnisliste hat wenig Aussagekraft. Es sind die Teams doch relativ viel gefahren dafür, dass es ein nasses Training war. Das liegt daran, dass am Sonntag könnte es regnen. Man ist sich da noch nicht ganz sicher. Die Prognosen gehen ein bisschen auseinander. Aber es könnte durchaus sein, dass am Sonntag das Rennen eben bei regnerischen Bedingungen ausgefahren wird. Dann aber mit deutlich weniger Regen, wenn soll es leichte Schauer geben, nicht so extremes wie heute. Also exakt die Bedingungen, wie wir sie heute gesehen haben, werden wir am restlichen Wochenende wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und genau deshalb kann man die Zahlen und die Ergebnisse eigentlich, oder muss man vielmehr mit sehr viel Vorsicht genießen.
Dann schauen wir mal kurz drauf. George Russell auf 1 beim zweiten freien Training vor Teamkollege Lewis Hamilton. Verstappen auf der 3, Sergio Perez auf der 4. Platz 5, Kevin Magnussen, kommen wir gleich noch mit dazu. Und dann suchen wir uns noch die deutschen Fahrer raus. Mick Schumacher eben aufgrund des Unfalls gar nicht teilgenommen an dieser zweiten freien Trainingseinheit. Und Sebastian Vettel im Aston Martin auf Platz 15. Ich habe mich ein bisschen durchgewühlt durch deinen Motorsport-Magazin-Ticker. Und da habe ich eine Sache gelesen, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und die musst du uns bitte erklären, Florian. Und zwar 9.16 Uhr. In diesem Ticker steht Folgendes. Leclerc will Frontflügel Maximum. Kurioser Funkaustausch bei Ferrari. Charles Leclerc fordert vom Team 20 Klicks zusätzlich am Frontflügel. Die Antwort des Teams, es sind nur noch plus 4 verfügbar. Was sind Klicks und warum ist das so kurios? Bitte erklär's uns. Lass uns an deiner guten Laune teilhaben.
Also nein, das ist an sich ganz simpel. Man kann ja den Frontflügel verschieden einstellen, je nach Bedingungen, wie viel Anstellwinkel er hat. Desto mehr Grip entwickelt man dann in dem Fall an der Vorderachse. Also gibt es da verschiedene Einstellungsstufen und Leclerc hat halt gefordert, dass man den ziemlich aggressiv noch mehr einstellt, weil er noch Grip gebraucht hätte. Und das Team hat gesagt, ja, aber wir haben nur noch eben diese 4 Klicks verfügbar. Weiter können wir rein technisch gar nicht drauf gehen. Das ist eben nicht mehr möglich. Also man hat da schon sehr am Limit operiert und das hat auch gezeigt, wie wenig Grip die Fahrer heute aufbauen konnten und wie viele Probleme sie bei diesen regnerischen Bedingungen hatten. Das betraf ja nicht nur Leclerc, sondern sicherlich auch viele andere Fahrer, auch wenn es bei diesen Austauschen ein bisschen deutlicher gezeigt wurde.
Ja, vielleicht dann eben die Hoffnung für Ferrari, dass es doch nicht so viel regnet am Sonntag. Dann lass uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick wagen auf das Rennen am Sonntag, auch wenn das Qualifying noch aussteht und das dritte freie Training dann am morgigen Samstag. Bei Japan sagt man immer, so glaube ich, dass auch die in Anführungszeichen schwächeren Teams eine Chance haben, in die Punkte zu fahren. Aston Martin zum Beispiel oder eben auch Haas. Und zumindest bei Haas, Mick Schumacher auf der einen Seite, okay, aber Kevin Magnussen, der ist ja auf die 5 gefahren, würde dafür sprechen.
Ja, wie gesagt, die heutigen Trainingsergebnisse müssen nicht unbedingt viel bedeuten für das restliche Wochenende. Man hat bei Magnussen auch lange am Setup herum experimentiert. Da scheint man am Ende auf etwas Gutes gestoßen zu sein, zumindest für die Regenbedingungen. Also wenn es am Sonntag regnet, könnte man da gut aufgestellt sein. Aber im Moment ist das alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das ist schwierig zu sagen, ob es dann echt so kommt. Und vor allem, wenn am Sonntag nur leichter Regen ist oder gar kein Regen ist, was ja auch möglich ist, dann sind die heutigen Setup-Arbeiten bei Haas auch im Prinzip für die Katz.
Für die Katz, naja gut. Im Endeffekt wäre es trotzdem vielleicht mal ganz gut, auch für die Konstrukteursweltmeisterschaft irgendwie da wieder Punkte einzufahren. Denn auch da geht es ja auf den hinteren Plätzen doch um einiges. Denn danach richtet sich ja auch so ein bisschen das finanzielle Gesamtpaket, ne, was die Teams haben nächste Saison.
Ja, natürlich. Denn die Auszahlungen an die Teams, welche Summen das beträgt, das hängt eben vom Ergebnis der Konstrukteurs-WM ab und im Moment geht es da bei Haas in die falsche Richtung. Nachdem man am Anfang der Saison gute Resultate einfahren konnte, in Bahrain zum Beispiel sensationell Magnussen in die Top 5 gefahren ist, ging eigentlich seit Monaten gar nichts mehr. Die letzten Punkte sammelte man beim Großen Preis von Österreich, das war im Juli, und seitdem waren alles 0-0er, die angeschrieben wurden. Also man sieht eindeutig, dass die Weiterentwicklung des Boliden nicht ganz so funktioniert, wie sie das könnte. Und vor allem muss man auch sagen, kann das daran liegen, dass Haas nicht unbedingt die finanziellen Mittel hat, da viel zu entwickeln und in den vergangenen Jahren auch nicht unbedingt dieses Know-how aufgebaut hat, um während der Saison viele Entwicklungen zu machen. Unbedingt besser werden auf der Entwicklungsseite wird es auch nicht in diesem Jahr, denn Haas hat schon angekündigt, dass man 2022 nichts mehr weiterentwickelt am derzeitigen Boliden, sondern schon sich voll auf das nächstjährige Auto konzentriert. Das heißt, maximal kann man durch das Wagenverständnis jetzt noch ein bisschen was rausholen.
Dann stelle ich mal eine Laienfrage hinterher, die ich mir gerade stelle. Haas ist doch aber auch so ein bisschen das Kooperations- und Farmteam, möchte ich es nennen, von Ferrari. Schwappt da nicht ein bisschen Know-how mal rüber?
Das darf laut Reglement eigentlich gar nicht rüberschwappen, denn das wurde vor ein paar Jahren ziemlich strikt geregelt, dass da kein Austausch stattfinden darf, denn ansonsten würden ja die Teams anfangen, dass sie einfach im Prinzip 4 Autos bauen, sich gegenseitig die Konstruktionspläne hin und her schieben, damit sie sicher vorne sind, aber dieser Austausch ist genau geregelt und das darf in dem Fall gar nicht passieren, ansonsten würde das zu massiven Konsequenzen für die Teams führen.
Unterm Strich können wir, glaube ich, eins festhalten, von den ganzen Teams wird nicht das Team Haas das sein, was im Fokus steht am Wochenende. Ich lasse mich gerne überraschen positiv, aber das ist meine gewagte These hier zum Freitag. Die Augen ganz klar sicherlich auf Max Verstappen gerichtet, auf den eventuellen Weltmeister der Formel-1-Saison 2022. Jetzt nochmal eine reine Hokuspokus-Frage an dich, Florian. Meinst du, er macht das am Wochenende?
Ich glaube ja, so stark wie Verstappen in den letzten Wochen und Monaten war und so gut wie Red Bull auch immer abgeliefert hat am Wochenende, denke ich, dass er das am Sonntag machen kann, diesen WM-Titel. Und vor allem auch müssen wir mal schauen, ob Ferrari dann wirklich auf Platz 2 fährt. Und das wäre ja die Voraussetzung, dass Verstappen überhaupt die schnellste Runde einfahren muss. Also frei geraten würde ich sagen, er holt den Titel, aber letztes Wochenende hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass er so weit hinten landet. Also wir können uns überraschen lassen. Und vielleicht liege ich ja dann auch falsch.
Wir werden schlauer sein am Sonntag beim großen Preis von Japan. Vielen Dank an dich, an Florian Niedermeyer vom Motorsport Magazin und an dich die Bitte, Flo, morgen wieder um 5 Uhr, drittes freie Training, 8 Uhr Qualifying. Jetzt leg dich bitte hin und geh schlafen.
Werde ich machen. Gute Nacht.
Gute Nacht. Ciao, ciao.